Hallo und willkommen zu meinem Podcast Stracke an der Strecke nach zwei Podcasts mit der Extreme E in der Wüste von Saudi geht's jetzt wieder zur Formel 1. Heute mit der Vorschau auf den Saudi Grand Prix am Roten Meer in Jeddah. Ich spreche mit Formel 1 Fotograf Lukas Goris, mit dem ich für Pitwalk zusammenarbeite, der aber auch für viele andere Publikationen fantastische Formel 1 Bilder macht. Mein lieber Kollege, Fernsehexperte und Ex-Formel 1 Pilot Marc Surer verrät mir, was er von der Strecke in Jeddah hält, was er sich vom Schweizer Alfa Romeo Sauber Team erwartet und warum das den Rest der Saison für die Schweizer bestimmen kann. Und ich spreche exklusiv mit Carsten Tilke, der zusammen mit seinem Vater Hermann Tilke und Tilke Engineering bereits zahlreiche Formel 1 und andere Rennstrecken entworfen und gebaut hat. Der Jeddah Corniche Circuit stammt aus seiner Feder und Carsten verrät mir Insider-Infos.
Grande Prêmio do Brasil é Interlagos.
Barcelona,
Monaco,
Montreal,
Monza,
Suzuka,
Budapest.
Hockenheim. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
Hallo liebe Formel 1 Fans und Freunde. Jetzt ist wieder Formel 1 am vergangenen Wochenende. Extreme E in der Wüste von Neom in Saudi-Arabien und die Formel 1 gastiert zum zweiten Saison Grand Prix in Saudi in Jeddah oder Jeddah, je nachdem wie man es aussprechen mag. Und das ist der schnellste Stadtkurs der Welt. Beeindruckend lange Geraden, 80% Vollgasanteil für die Fahrer. Und ja, die Karten werden ein bisschen neu gemischt. Es wird spannend, es wird warm, bis zu 32 Grad am Renntag, tagsüber. Aber es ist ein Nacht-Grand Prix und deswegen ist es dann doch wieder ein bisschen kühler. Zumindest so 17 bis 20 Grad. Da können alle, die im kühlen europäischen, ja, noch Winter sind, mal einfach nach Saudi schauen. Und ja, nach Saudi schauen und auf die Strecke schauen, das macht mein lieber Kollege Lukas Goris mit seinen verschiedensten Kameralinsen. Schießt er tolle, tolle Bilder von den Formel 1 Autos auch in Jeddah. Hallo Lukas.
Hallo Inga.
Ja, Salam Alaikum schon wieder von Bahrain nach Jeddah.
Genau. Genau.
Bist du direkt rüber geflogen oder
habe den Umweg über Deutschland gemacht. Das ist doch eine neue Reise und zwar doch ein paar Tage. Also da bin ich schon noch mal gern wieder zu Hause.
Ja, das kann man verstehen. Man hätte ja auch nach Neom in die Wüste gehen können zu Extreme E. Das war auch sehr, sehr spektakulär. Ich habe schon in mehreren Podcasts, in denen ich auch zu Gast bin, darüber gesprochen.
Ja.
Da sind erstens tolle Renn-Action und zweitens interessante Nachhaltigkeitsprojekte, wo also tatsächlich Fahrer und Presse und Teams bring your own bowl partizipieren. Das heißt, praktizieren. Jeder bringt seine eigenen Teller, Schüsseln, Besteck und logischerweise die Trinkflasche, aber das machen wir ja sogar in der Formel 1 inzwischen schon mit, spült sich das im Fahrerlager dann aus an einer bestimmten Spülstelle, damit noch weniger Müll und Waste produziert wird. Glaubst du, dass das in Formel 1 auch mal kommt? Nee, ne?
Da das kann schon. Also vielleicht nicht ganz so extrem, aber warte mal ab, es tut sich ja da schon einiges. Also die Trinkflaschen haben wir in der Formel 1 auch. Heute Abend gab es ein riesen Barbecue, da gab es also nur Holzbesteck, also Löffel und Messer und so weiter, alles nur aus Holz. Da achtet man schon drauf, doch, doch.
Ja, ich habe sowieso mitbekommen, gerade in Saudi, also die sind wirklich schon sehr auf Zack, was neue Technologien, was das Arbeiten und Entwickeln an Nachhaltigkeit angeht, auch an nachhaltiger Energie, an E-Fuels, also die sogenannten grün hergestellten synthetischen Fuels, Sprit. Da wird viel gemacht und auch die Formel 1, auch der Grand Prix, hat tatsächlich eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie berichten, was sie alles an Nachhaltigkeitsaktionen während des Formel 1 Wochenendes und der Formel 1 Woche planen. Da geht es eben auch vor allem um Reuse, Reduce, Recycle, also vor allem um Müllvermeidung.
Ja, das spürt man, das merkt man hier.
Aber was gab es denn bei dem Barbecue?
Oh, da gab es alle möglichen orientalischen Kostbarkeiten. Lämmer am Spieß gebraten.
Lecker.
Ja, also doch, wir haben oft ein Feuer. Und diese Shawarma, diese verschiedensten Sorten, jede Menge Salate und auch sehr leckere Desserts. Da war ich besonders überrascht. Die haben sehr leckere Desserts. Aber hier in Jeddah gibt es eh riesige Schokoladenläden. Also da, ja. Wenn man da reingeht, hat man, glaube ich, verloren. Dann kommt man 10 Kilo schwerer wieder raus.
Heieiei, oh, das klingt ja verlockend. Ja, ich liebe die Küche. Also es ist ja so ein bisschen vorwiegend arabisch-libanesische Küche auch, ja, schätze ich mal. Ne? Und ja, allein so diese Hummus und was es alles gibt, also sehr, sehr, genau, lecker, feine Sachen. Du bist du auch in dem Qamar im Pressehotel?
Ich bin,
oder,
im Qamar, ja.
Ja, ja, ja. Die haben ja oben auf dem Dach einen Pool. Und ja, der Pool ist auch sehr interessant. Von 7 bis 13 Uhr für Frauen nur geöffnet und ab 13 Uhr dann bis abends nur für Männer geöffnet. Okay. Spannende Sache, aber ja, auch interessant.
Ja, ja, ja. Aber er ist sehr klein.
Ja, okay. Warst du denn schon im Meer?
Nein, nur direkt am Meer, aber reingegangen bin ich nicht. Ja, ja gut, ich meine, die Rennstrecke liegt ja direkt am Meer und das Media Center liegt ja auf so einer Halbinsel, genannt Media Island, und ja, da ist man also quasi, ja, das ist so eine kleine Bucht, rund um die geht auch die Strecke, also man ist quasi am Roten Meer.
Ja, es ist schon, das sieht traumhaft aus. Ja. Pressezentrum mit Blick aufs Meer, direkt, ja, wirklich. Da ist nur noch so ein kleiner Weg und tschack, da ist da Wasser. Genau. Und dann schaut man übers Wasser drüber und sieht ein Stückchen Rennstrecke, oder?
Ja, genau.
Also es ist schon herrlich. Wie viel Zugang hast du als Fotograf gerade da an Stellen, wo die Strecke dann quasi fast ans Meer mündet?
Ganz ehrlich, ich hab schon Zugang, aber es ist sehr mühselig. Es gibt nur wenige Eingänge, man muss dann weit laufen und vor allen Dingen die Kurven, das sieht alles irgendwie gleich aus. Man versucht ja doch schon irgendwie auch einen schönen Hintergrund zu haben. Da bietet sich wirklich im Prinzip nur da Kurve 1, Kurve 2 an, wo man dann von einer Hospitality runter eine Moschee sieht und auch unten, die wird dann nachts angestrahlt, ist auch wieder die Moschee im Hintergrund. Und das sind eigentlich für mich die schönsten Bilder. Also es ist wirklich, es ist eine tolle Strecke, wirklich irre, aber zum Fotografieren verdammt schwierig, muss ich sagen.
Das heißt, die müssen vielleicht noch ein paar, müssen wir Hermann Tilke sagen, noch ein paar, oder Carsten hat, glaube ich, sein Sohn hat die, glaube ich, mit entworfen, dass er noch ein paar Palmen vielleicht einpflanzen, dass du einen schönen Hintergrund hast auf deinen
Bildern. Palmen oder kleine Tower, dass man ein bisschen über die Zäune drüber kommt, um irgendwie da dran zu kommen. Okay. Das ist sehr schwierig, weil natürlich durch die Mauern und die hohen Zäune, das muss sehr sicher sein, weil das Tempo der Autos eben so hoch ist, auf diesem Stadtkurs hier, da können sie uns nicht groß anlassen, aber irgendwo wäre schon toll, wenn man etwas mehr Zugang hätte.
Okay. Also ich hab mitbekommen, die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich extrem hoch. Es kommt wirklich niemand ohne Pass auf dieses Media Island, beziehungsweise überhaupt an die Rennstrecke ran. Und neben der Rennstrecke an der Corniche, beziehungsweise die Rennstrecke ist auf der Corniche und ein Stückchen weiter weg, warst du schon in der Red Sea Mall?
Ich war noch nicht drin, ich sehe sie immer nur jeden Morgen und denke, Mensch, da müsste ich mal rein. Ist die gut?
Gigantisch. Über 600 Geschäfte, über 80 Restaurants. Du kriegst alles von lokalen Köstlichkeiten bis zum perfekten französischen Schokocroissant. Was ich ja echt spannend und hochinteressant finde, ist, und wenn du da mal reingehst, bitte mach ein paar Fotos, wenn du darfst, und schick mir die. Das sieht so stark aus, ohne jetzt Markenwerbung zu machen, aber bei H&M, die Schaufenster kennt bei uns jeder, da hast du tatsächlich mehrere Mannequins in diesen traditionellen Abayas, diese langen Überkleider, die Frauen in Saudi-Arabien anziehen, wenn sie das Haus verlassen. Also da hast du Abayas aber witzigerweise nicht diesen tristen Schwarz, sondern die sind orange und grün und türkis mit blau und mit Spitze und richtig schick. Ja. Aber alle im Stil, ein nicht allzu enger, aber doch hochgeschlossener Kragen. Also hochgeschlossen im Sinne von kein Rollkragen, aber normaler Kragen. Ja. Arm lang und dann Füße unten bis zum Knöchel. Und nebendran hast du dann schulterfreie Tanktops, bauchfreie Flattertops mit luftigen Röckchen. Oder bei Mango nebenan ist ein ganz, ganz knappes weißes Minikleidchen mit Glitzer und nebendran auch wieder schöne Abayas. Also das ist sieht sehr modern aus, finde ich, in dieser Mall. Und es ist natürlich richtig, richtig schick da.
Ja, das siehst du auch an der Rennstrecke. Das ist hier eigentlich auch alles sehr modern. Natürlich mit dem traditionellen Einschlag, aber das ist ja in Ordnung, völlig in Ordnung. Aber drumherum, also auf mich macht es einen modernen Eindruck. Und die französischen Croissants bekomme ich übrigens auch in Media Island.
Ach, da schau her. Ich habe ein ganz tolles Interview geführt, spiele ich nachher noch ein hier, mit Dania Akel. Dania ist die erste Frau, die in Saudi-Arabien eine Rennlizenz bekommen hat.
Ja.
Und sie ist ihre Mutter war tatsächlich die erste Frau, die in Jeddah einen Führerschein bekommen hat.
Okay.
Hochspannende Geschichte, die Dania erzählt. Richtig toll. Ich könnte ihr ewig zuhören. Die ist allerdings dieses Wochenende, sonst hätte ich dich mit ihr zusammengebracht, dass du vielleicht ein paar Fotos jetzt machen könntest. Ja. Aber sie ist leider nicht an der Rennstrecke. Also. Nicht zumindest nicht in Jeddah, in ihrer Heimatstadt, sondern sie ist in Katar und fährt da selber Rennen. Die junge Dame ist also sehr aktiv in der Bacher-Serie im T3. Ist da im Moment in der Serie auch Dritte. Aber wie gesagt, Interview mit Dania spiele ich gleich nachher noch ein. Aber habe mich sehr gut mit ihr unterhalten. Sie schwärmt von ihrer Heimatstadt Jeddah. Sie schwärmt von der Altstadt.
Ja.
Die sei als Weltkulturerbe der UNESCO ja richtig, richtig toll. Und sie schwärmt auch von der Gastfreundlichkeit und von den Menschen. Und sie sagt, ganz Jeddah redet seit Wochen nur noch über die Formel 1, logisch. Die kriegen natürlich auch mit, wie die Tribünen und wie das alles aufgebaut wird über Wochen hin, die Zäune und alles aber auch abgeriegelt wird. Und alle sind Motorsport begeistert.
Ja, das merkst du schon an der Passkontrolle. Da wollen sie nur wissen, für welches Team du bist. Und
sagen, beim Flughafen gleich,
ja,
ne?
Ja, da geht's gleich los. Und ich kann nur bestätigen, die Gastfreundschaft und die Freundlichkeit ist wirklich überwältigend. Und man fühlt sich schon sehr, sehr wohl hier.
Fahrerlager heute. Zum einen wurde sicherlich gesprochen über die 10-Platz-Strafe oder Strafe von 10 Plätzen für Charles Leclerc, weil die Ferrari-Motor jetzt schon die dritte Kontrolleinheit einbauen mussten. Zwei sind im ganzen Jahr erlaubt. Hat Ferrari da ein echtes Problem?
Scheint so. Wird zwar natürlich geleugnet und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber dass sie das Ding immer wieder austauschen, spricht ja für sich. Muss man abwarten. Das zweite Thema war natürlich, dass Verstappen noch gar nicht da war. Max hat Bauchweh oder hatte Bauchweh und ist noch bis zum letzten Moment zu Hause geblieben. Er will wohl heute Abend erst losfliegen und dann morgen früh da sein.
Ja, stimmt. Der war ja gar nicht in der Pressekonferenz.
Naja, der ist krank gewesen.
Ja.
Magen-Darm oder nur Magen, keine Ahnung, hat es nicht genau definiert. Stomach-Bug. Also ein Problem mit dem Magen hat er gehabt. Keine Ahnung, was er gegessen hat.
Na, sicher nicht das leckere Barbecue, bei dem du warst. Ne?
Richtig.
Waren denn da auch Fahrer dabei?
Nico Hülkenberg, der kam zu mir gucken und wollte wissen, was es gibt und ist dann gleich losgerannt, um sich was zu holen.
Ah ja, siehst du, das passt. Ich mag den Nico, der ist immer witzig und hat einen coolen, trockenen Humor und ich wünsche ihm, dass es mit Haas gut läuft. Auf wen setzt du dieses Wochenende?
Trotz seines verstimmten Magens auf Max. Muss man natürlich abwarten, wie sich das entwickelt, wie er sich wirklich fühlt. Und weil hier kannst du dir halt keine Unkonzentriertheit erlauben, ja. Dann endest du eben an der Mauer. Aber wenn er halbwegs wieder fit wird, müsste das schon auch funktionieren. Aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, der Abstand zu den anderen wird hier nicht so groß sein. Also Ferrari, wenn sie denn mal halten, müssten auf jeden Fall etwas näher dran sein. Alonso weiß ich nicht, wird sicherlich auch gut sein. Und die große Unbekannte ist natürlich Mercedes, beziehungsweise so unbekannt ist das gar nicht. Sie haben noch keine optisch sichtbaren Veränderungen. Es ist immer noch dieser komische Zero-Pod, wie wir ihn nennen, ist hier dran geschraubt. Und sie beteuern, dass sie daran arbeiten, aber ich habe gehört, Adrian Newey von Red Bull sagt, nicht vor Melbourne, wohl eher noch später wird das Ding umgebaut sein. Also er scheint das von außen genau zu beobachten und zu verfolgen.
Aha. Naja gut, umgebaut oder aber Gerüchteküche sagt ja, dass Mercedes schon ein B-Auto quasi bereit hat. Ne? Ja, wir werden sehen. Aber Toto Wolff hat ja gesagt, dass sie dieses Wochenende ein paar neue Teile am Auto haben, ein paar Updates, aber er sich davon kein Wunder verspricht. Nee. Kleines Wunder, also naja, Wunder nicht, aber Gratulation schicke ich an Michelle Jo. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die Dame ausspricht, die Lebensgefährtin des ehemaligen Ferrari-Chefs und ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt, die hat einen Oscar gewonnen. Genau. Coole Sache, oder?
Und Jean Todt war mit dabei und durfte Beifall klatschen. In der, also in Hollywood, ne?
Richtig, richtig cool. Der Film Everything, Everywhere, All at Once. Und sie ist tatsächlich die erste asiatische emmige Frau, die in dieser Kategorie als beste Hauptdarstellerin nominiert und ausgezeichnet wurde. Ja. Also herzlichste Glückwünsche, so mal eben am Rande. Ja, also du setzt tatsächlich auf Verstappen. Ja, das ist natürlich in Anführungszeichen die sichere Bank. Ich lehne mich mal auf ein Fenster und sage, ich setze darauf, dass Fernando Alonso, der sagt, das war erst der Anfang, es wird noch mehr, dass Fernando Alonso auch diesmal wieder aufs Podium fährt.
Ja, das kann ja sein.
Das ob kann, er ganz oben kann, landet.
Eben. Ganz oben ist halt die Frage, weil wenn es dem guten Max nicht so gut geht mit seinem Magen, dann haben wir immer noch Perez, der im letzten Jahr hier immerhin auf Pole Position stand.
Eben, eben, genau. Wir nicht
vergessen. Und der Perez ist auch ein bisschen ein Stadtkursexperte. Der hat doch in Monaco letztes Jahr gewonnen, der hat glaube ich auch schon in Baku gewonnen. Also Stadtkurse mag der.
Ja, und Perez liebt Stadtkurse, da hast du absolut recht. Spürnase Lukas. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf dein Podiumbild beziehungsweise auf deine Rennbilder. Danke dir ganz, ganz herzlich für deine Eindrücke und deine Zeit. Und wir hören uns, wenn es dir klappt, gerne wieder nach dem Wochenende.
Ja,
ansonsten. Gerne. Und wenn es nicht klappt nach diesem Wochenende, dann würde ich mich freuen, wenn wir beide in knapp 2 Wochen uns wieder sprechen zur Vorschau zu einem meiner absoluten mega, mega Lieblings-Grand Prix, nämlich Down Under Melbourne.
Ja, da freue ich mich auch drauf und da sprechen wir auf jeden Fall drüber.
Ganz lieben Dank dir, Lukas. Ja?
Vielen Dank.
Jedenfalls danke. Und mach's gut. Genieße die Gastfreundschaft.
Versprochen, das mache ich.
Mach's gut, tschüss.
Interviews.
Den ehemaligen Schweizer Formel-1-Piloten und langjährigen guten Kollegen von mir, Marc Surer, muss man, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, weil ihn alle kennen. Emotional, aber ruhig, sachlich und präzise kommentiert Marc seit Jahren auf verschiedenen Fernsehsendern die Formel-1-Rennen. Aktuell ist er beim Schweizer Fernsehen zu hören und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir plaudert. Hallo lieber Marc. Den ehemaligen Schweizer Formel-1-Piloten und langjährigen guten Kollegen von mir, Marc Surer, muss man, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, weil ihn alle kennen. Emotional, aber ruhig, sachlich und präzise kommentiert Marc seit Jahren auf verschiedenen Fernsehsendern die Formel-1-Rennen. Aktuell ist er beim Schweizer Fernsehen zu hören und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir plaudert. Hallo lieber Marc. Der Jeddah Corniche Circuit, 6,174 Kilometer. Gesamtdistanz im Rennen 308,450 Kilometer, 50 Runden. Sieger 2022, Max Verstappen mit Red Bull. Die Pole Position hatte sein Teamkollege Sergio Perez mit 1 Minute 28, 200 Sekunden. Schnellste Rennrunde, Charles Leclerc im Ferrari. Rundenrekord, Lewis Hamilton mit dem Mercedes 2021. Das Nachtrennen ist seit 2021 fest im Formel-1-Kalender verankert. 27 Kurven hat der Jeddah Corniche Circuit und ist damit die Strecke mit den meisten Kurven im aktuellen Formel-1-Kalender. 16 gehen links und 11 gehen rechts herum. Und mit ihren 6,174 Kilometern ist es nach Spa die zweitlängste Strecke, auf der die Formel 1 fährt. Marc, wenn du diesen Kurs, der schnellste Stadtkurs auf der Welt, anschaust, mit Gefälle, mit überholten Kurven, mit Kurven, wo die Fahrer sagen, dass sie wenig sehen, was hältst du davon? Wie siehst du diese Strecke?
Jeddah ist für mich eine der gefährlichsten Strecken, die Tilke, beziehungsweise sein Sohn Carsten, der ja verantwortlich ist für die Strecke, je gebaut hat. Es ist eine superschnelle Strecke und es gibt keine Auslaufzone. Hinter der Auslaufzone steht jeweils ein Mauer. Wenn ich das Rennen anschaue, habe ich kein gutes Gefühl.
Der Kurs wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr an einigen Stellen zahlreichen Kurven verbreitert und modifiziert, um teilweise den Autos A mehr Auslaufraum zu geben, bevor die Mauer kommt, aber auch B teilweise mit zusätzlichen Curbs die Autos abzubremsen, wenn sie eben da rauskommen. Ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass alles gut abgeht, lieber Marc. Schauen wir nochmal auf dein Nationalteam, auf das Schweizer Team Alfa Romeo Sauber. Punkte mit Valtteri Bottas auf Platz 8 in Bahrain beim Auftakt und die schnellste Rennrunde auf Platz 16, kein Punkt dafür, aber den Punkt den anderen weggenommen, für Joe Guan Yu. Eine eigentlich wirklich gute Startbilanz für die Schweizer, für Bottas und Joe Guan Yu und das Alfa Romeo Sauber Team. Was erwartest du von ihnen an diesem Wochenende?
Für Alfa Romeo Sauber ist es eine Bewährungsprobe. Das Auto hat wunderbar funktioniert in Bahrain, aber Bahrain ist eine Strecke mit einem groben Asphalt, mit nicht Höchstgeschwindigkeiten, sondern eher eine kurvenreiche Strecke. Jetzt kommen wir auf eine super schnelle Strecke mit einem Asphalt, der wenig Grip hat. Wenn das Auto jetzt auf dieser Strecke auch funktioniert, dann haben Sie ein gutes Auto für die ganze Saison.
Das klingt interessant. Ich bin gespannt und dir ganz, ganz lieben Dank, Marc.
Die Rennstrecke.
Ja, hallo lieber Carsten, Salam Aleikum.
Hallo Inga.
Ja, ich glaube, du kannst an diesem Wochenende ganz besonders stolz sein. Seit 2021 ist der Jeddah Corniche Circuit direkt am Roten Meer fest im Formel-1-Kalender und erhält einige Superlative, wie zum Beispiel schnellster Stadtkurs der Welt. Wie stolz bist du auf diese Strecke und was sind die Besonderheiten für dich an diesem Kurs?
Ja, ich bin natürlich sehr stolz und froh, dass wir jetzt zum dritten Mal hier mit der Formel 1 auf dem Jeddah Corniche Circuit unterwegs sind. Wir haben 2020 damals den Auftrag gekriegt, diese Strecke in weniger von einem Jahr zu realisieren. Wir haben damals ein Grundstück bekommen, ein sehr schmales Grundstück direkt an der Corniche am Roten Meer. Und ja, Ziel war, das Ganze dann in Rekordzeit zu bauen. 8 Monate hatten wir für den Bau nur Zeit. Das war ja auch für uns eine sehr große Herausforderung für alle Beteiligten und ja, hat nur funktioniert, weil alle an einem Strang gezogen haben und hier Tag und Nacht für gearbeitet haben. Insofern war das erste Jahr sehr, sehr spannend für uns und bis zur letzten Sekunde wurde an der Strecke noch gearbeitet.
Ja, und wie sehr freut es dich, dass ja ganz Jeddah eigentlich inzwischen auf dieses Rennen hinfiebert, auf dem Kurs, den du gestaltet hast?
Ja, jetzt sind wir im dritten Jahr und von Jahr zu Jahr hat sich die Strecke dann ein bisschen weiterentwickelt. Ja, wir sind sehr froh, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Der Veranstalter macht einen super Job. Wir haben hier tolle Bilder, tolle Fernsehbilder, tolle Sections an der Strecke für die Fans. Die Arena nach der Kurve 1, was ganz Besonderes, wo man quasi mit der Strecke zweimal durchfährt. Dann auch die Laguna-Passage ist sicherlich sehr besonders, wo man auf der einen Seite die Lagune hat, auf der anderen Seite das Rote Meer und der Strecke entlang fährt. Also ist für mich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, hier zu sein, dann noch nachts das Rennen zu haben. Und ja, sieht toll aus, die Strecke, und macht, glaube ich, alle, die daran gearbeitet haben, stolz.
Die Fahrer sagen, es ist super schnell, super spannend. Die Strecke wurde an etlichen Stellen jetzt nachgebessert in puncto Sicherheit. Es wurden deutliche Verbreiterungen vorgenommen. Wie zufrieden bist du oder bist du mit deinem Team, mit diesen Arbeiten? Und was erwartest du vom Rennen? Was glaubst du, wie viel Spannung da aufkommt?
Ja, dieses Jahr haben wir einige Veränderungen vorgenommen im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben einige Stellen, haben wir die Mauern weiter weggerückt. Die Strecke, also die weißen Linien sind an diesen Stellen gleich geblieben, aber die Mauern sind etwas nach hinten gerückt worden, teilweise bis zu 10 Metern, in Kurve 10 beispielsweise, einfach um die Sicht zu verbessern, dass die Fahrer einfach bessere Sicht haben in die folgenden Kurven. Und falls etwas passiert, also besser reagieren können. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind hier an einem sehr, sehr engen Grundstück. Also wir haben gar nicht so viel Platz. Also wir haben jetzt wirklich versucht, das, was geht, in Kombination mit Formel 1 und FIA, hier sehr in enger Abstimmung gearbeitet, um zu schauen, wo ist es jetzt notwendig, wo müssen wir was machen und auch wo ist es dann wirklich möglich, was zu tun. Ich denke, diese Verbesserungen, die wir jetzt vorgenommen haben, waren sehr wichtig und sind auch sehr gut und helfen hier einfach die Sicht zu verbessern. Zusätzlich haben wir die Kurve 22-23, ist ein bisschen enger geworden, hier ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen, ca. 30-40 km/h war das Ziel. Aber auch hier hatten wir wieder natürlich Platzprobleme und konnten nur im gewissen Maß agieren. Dann sind alle Curbs, die im letzten Jahr Stahlcurbs waren, sind jetzt permanente Curbs und sind hinten auch so abgeflacht, dass man nach dem Curb nicht mehr, sagen wir mal, runterfällt hinter dem Curb und dann so aufsetzt. Was ja damals mit den neuen Autos auch schon zu Unfällen geführt hat. Also wir haben auch an einigen Kurven doch so eine Rumbled Line eingeführt, dass man quasi, wenn man rausfährt, dass die Fahrer, wenn sie drüber fahren, im Auto, das Auto anfängt zu vibrieren und sie dann merken, dass sie dabei sind, die Strecke zu verlassen, um halt hier auch Track Limits Problemen entgegenzuwirken. Also wir haben einiges gemacht und denke mal, das waren auch die richtigen und wichtigen Sachen, die hier in enger Abstimmung mit der FIA entschlossen wurden und gemacht wurden. Und hoffe, dass das jetzt auch von den Fahrern positiv angenommen wird. Und das wäre ein sehr spannendes, aber natürlich auch sicheres Rennen sehen werden.
Vielen Dank und ein super tolles Grand Prix-Wochenende dir.
Danke, Inga. Und ja, viel Spaß beim Rennen.
Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.